dann haben wir ein Casting gemacht auf der Bühne der Staatsoper. Und da war Ahmed in der dritten Klasse, der sagte, mein Name ist Ahmed, ich bin in der dritten Klasse und ich singe jetzt den Papageno aus der Zauberflöte. Und er stand dort mit seiner Jogginghose auf der Bühne und fing an zu singen. Und das ist der Moment, wo wir wissen, dass Schule funktioniert.
Was für eine Leidenschaft und was für eine kreative Art und Weise, Schüler auch in wirklich schwierigen Situationen für Schule zu begeistern. Das ist der Hamburger Schulleiter Björn Lengvenus von der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg. Er ist einer von den spannenden Gästen heute in dieser Folge, die zeigen, wie wir alle mit viel Mut und besonderen Ideen gegen die immer größer werdende Bildungsschere ankämpfen können. Denn dafür hat uns das zurückliegende Pandemiejahr alle sensibilisiert. Bildungschancen und der immens wichtige Zugang zu den digitalen Medien sind in unserer Gesellschaft immer noch sehr ungleich verteilt.
Ich glaube einfach, wenn die Bildungsschere aufgeht, dann haben wir auch das Problem, dass es mehr Frust gibt, mehr Ärger gibt und dann letztendlich auch mehr Gewalt. Und gleichzeitig wollen wir zeigen, dass es so wichtig ist, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, weil das, glaube ich, der beste Berater ist, den man haben kann, dass wir sagen, wir wollen sehen, dass die Leute, egal welche Situation sie durchlaufen, sie sagen, ich habe den Mut, das Leben anzupacken.
Unsere Bildungsstiftungsvorsitzende Beate Herreus bringt die Dringlichkeit des Themas auf den Punkt. Sie hat deshalb wieder Menschen eingeladen, die für die Lösung des Problems leidenschaftlich brennen und tolle Impulse liefern. Kurz, wir schauen in dieser Folge pro Div muterfüllt nach vorne. Nicht nur bei Schauspielerin Denenesh Sodeh hat Bildung nämlich den Unterschied gemacht. Bildung ist unsere einzige Chance, um raus aus der Bildungsschere zu kommen. Und diese Chance packen wir jetzt muterfüllt an.
ProDiversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herreus Bildungsstiftung.
Wir haben ganz besondere Mutmacher eingeladen, die mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem Mut anstecken. Sie liefern heute die Motivation, um viele interessante Punkte aus den letzten Folgen von ProDiv umzusetzen. Und falls Sie die noch gar nicht kennen, meine Empfehlung, abonnieren Sie unseren Podcast, hören Sie die bisherigen spannenden Folgen mit tollen Inputs nochmal und kommen dann mit dem Vorwissen zurück. Sie werden diese Folge dann mit ganz anderen Ohren hören. Mut für Veränderungen liefert Ihnen heute die Dänin Anne-Kjær Bartel. Sie hat die Ready School of Digital Integration gegründet, um sich vor allem um geflüchtete Frauen zu kümmern und wurde auch schon vom Handelsblatt 2018 zur Mutmacherin des Jahres gekürt. Dazu erzählt Björn Lengvenus aus seinem besonderen Alltag als Schulleiter, ein Großteil seiner Schüler lebt von und mit Sozialhilfe und wir erleben, wie sein Team diese Kinder dennoch motiviert, integriert und begeistert, nämlich mit viel Leidenschaft und Kreativität, die ansteckt. Seine Schule hat zum Beispiel die goldene Kamera bekommen für ein YouTube-Format, was die einfach mal so im Lockdown gegründet haben. Den Anfang macht aber Schauspielerin Denenesh Sodeh. Sie präsentiert ihre Stiftung Fair Chance und erzählt, welchen Unterschied Bildung in ihrer eigenen Biografie ausgemacht hat.
Ich bin in Äthiopien geboren, lebe seit meinem zweiten Lebensjahr mit meinen Eltern in Deutschland. Und ja, ich lebe auch meinen Traumberuf als Schauspielerin. Warum sage ich das? Weil es für meine Eltern, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eigentlich nicht akzeptabel war. Und hätte ich nicht so viele Begleiter und Förderer gehabt, würde ich diesen Beruf heute nicht ausüben. Denn mein Vater hat durch ein Stipendium in Deutschland studieren können und er hat sehr, sehr großen Wert auf Bildung und Sprache gelegt. Wir durften zu Hause nicht mal Berlinern, also so. Das war sehr, sehr verpönt. Und so musste ich erstmal nach meinem Abitur erstmal was ganz Ordentliches studieren. Ich habe mir das kürzeste Studium rausgesucht, Wirtschaftskorrespondent, und bin danach dann für mein Schauspielstudium nach New York gegangen. Und ich hole so weit aus, weil ich mit der Stiftung Fair Chance, deren Schirmherrin ich bin, das Ziel habe, oder die Stiftung hat das Ziel, die Sprachkenntnisse und Sprachfähigkeiten von Kindern und Schülerinnen, meist mit Migrationshintergrund oder auch aus sozial benachteiligten Familien, zu fördern. Das Sprachniveau eines jeden Kindes wird vor Förderbeginn ermittelt. Und die Kinder sind in der Regel so zwischen 4 und 8 Jahre. Das heißt, wir fangen im Kindergarten an oder gehen dann weiter bis in die Schule, 1. und 2. Klasse. Und diese Kinder werden dann im Idealfall 4-mal in der Woche aus dem Klassenverband herausgenommen und in einer kleinen Gruppe intensiv sprachlich gefördert. Mit einem Programm, das wir mit der Universität Heidelberg erarbeitet haben und deren Wirksamkeit wir auch über 3 Jahre von der LMU München evaluiert haben. In dieser Förderstunde geht es rein um die Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse, um dem Unterricht sprachlich fördern folgen zu können und somit auch die Chancen auf so einen Bildungserwerb zu steigern. Und was mir persönlich dabei auch immer ganz wichtig ist, auch die restliche Klasse in ihrem Lerntempo nicht auszubremsen. Das ist immer so eine zweischneidige Sache, nicht? Die einen müssen gefördert werden und die anderen sollen nicht ausgebremst werden. Und dieses Mitspracheprogramm von Fairchance besteht aus 3 Säulen. Wir bieten nämlich in diesen 3 Säulen einmal an, das an das Sprachniveau der Kinder angepasstes Fördermaterial. Es gibt für LehrerInnen und ErzieherInnen sprachwissenschaftliche Fortbildungen. Die werden wirklich eingebettet und flankiert von uns. Und die 3. Säule, die ich ebenso wichtig finde und auch aus eigener Erfahrung kenne, ist eine umfassende Elternarbeit. Ohne die Eltern geht es einfach nicht. Schule und Lehrer können nicht alles leisten. Was meine ich damit? Ein kurzes Beispiel. Ich habe Ihnen ja schon von meinem Vater erzählt, ja, der für Bildung so wahnsinnig eingetreten ist und für die Sprache. Und ich war aber in der Schule auch sportlich sehr gut. Und so wollte meine Schule damals, dass ich in die Volleyball-AG eintrete, um für die Berliner Meisterschaften und Jugend trainiert für Olympia mitmache. Und mein Vater war das total fremd. Der sagte, das hat überhaupt nichts mit Schule zu tun und das ist Mathe, Physik, Chemie, das ist wichtig, aber doch nicht Sport, was willst du denn jetzt in der AG? Und es bedurfte wirklich ganz hartnäckigen Vorsprechens meines Lehrers, dass er sich am Ende umstimmen ließ. Und ich meine wirklich, diese Form der Integration, eines Eintauchens jenseits des Familienlebens, das war für mich persönlich so wichtig und hat mich echt geprägt. Und in der Stiftung sind wir einfach der Überzeugung, dass der Bildungserfolg erheblich von den familiären Bedingungen abhängt. Und deshalb haben wir unser Augenmerk so auf diesen familiären Zweig auch gelegt. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen, die Eltern zu Hause abholen. So sollen Eltern nämlich in die sprachliche Förderung ihrer Kinder aktiv mit einbezogen werden. Häufig ist es jedoch der Fall, dass die Bearbeitung anderer Thematiken erstmal erforderlich ist, denn viele der teilnehmenden Kinder kommen aus Familien, die wirklich soziale und teilweise echt existenzielle Problematiken haben. Und diese müssen dann zuerst bearbeitet werden, damit überhaupt ein Freiraum für die Beschäftigung mit Sprachförderung geschaffen wird. Das ist ein wirklich sehr diffiziler Bereich, weil da sehr viel Misstrauen ist. Das ist eine andere Kultur, Deutschland. Ja, da sind andere Werte. Und diese Eltern abzuholen und mit einzubinden. Und ja, das ist so im Grunde genommen erstmal so Fairchance. Ich kann allen Interessierten nur anbieten, sich bei Bedarf und Interesse gerne an uns zu wenden. Wir können so ziemlich alles bedienen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe so viel von Zoom gelernt. Wir können im Moment nur nicht Fax bedienen. Das ist so. Das ist für mich, wenn wir über Mut sprechen, ein Zweig, Fairchance. Da setze ich mich wahnsinnig für ein, weil ich die Kinderförderung so wichtig finde. Und Mut erfüllt mich auch, das ist mein anderer Bereich, den ich gerade anschiebe. Als Mitglied der Deutschen Filmakademie haben meine Kollegin Marit Becker und ich die Diversitäts-AG gegründet. Und denn wir meinen, die Darstellung von gesellschaftlicher Vielfalt ist auf dem Schirm immer noch sehr stark von Stereotypen geprägt. Ja, und Diversität ist aber, finde ich, nicht mehr nur noch so nice to have, sondern es ist wirklich im einen allgemeinen im Gleichbehandlungsgesetz festgehaltene Verpflichtung, nämlich Benachteiligung abzubauen. Mit anderen Worten, ich bin gegen Ausgrenzung, ich bin für Inklusion, für Diversität. Das beinhaltet aber für mich auch schon Alter, und ich rede jetzt wirklich von meiner Filmbranche, Alter, Sexual Orientation, körperliche Beeinträchtigung, People of Color, also Weiße, Nicht-Weiße vor und hinter der Kamera, auch ganz wichtig. Und ja, das ist für mich in diesen Tagen ganz wichtig, neue Impulse zu setzen.
Ja, Lehrer und Eltern ansprechen, das ist ein immens wichtiger Punkt, den Denenesh Sudeh da anspricht. Aber wie genau das machen? Gerade wenn Eltern selbst nicht immer die Dringlichkeit von Bildung verstehen oder andere organisatorische Zwänge haben, weil sie den ganzen Tag arbeiten oder weil es vielleicht auch Sprachbarrieren gibt. Da hilft nur der persönliche Kontakt.
Wir arbeiten eng mit Sozialarbeitern zusammen. Unser Netz, wir sind permanent in einem Austausch und wir bauen Vertrauen auf. Wir holen die Eltern ab, wir laden sie ein, in unsere Räumlichkeiten zu gehen. Es geht erstmal auf einer ganz persönlichen Ebene, muss das stattfinden. Und wir versuchen damit Türen aufzumachen. Da sind natürlich auch ganz oft sprachliche Stolpersteine und Hinderungsgründe schon, warum sie können ja keinen Elternbrief, wenn man für einen Elternabend eingeladen wird, auch das alleine zu lesen, anzukreuzen, komme ich oder komme ich nicht, weil sie gar nicht wissen, was drinsteht. Diese Arbeit nehmen wir schon den Eltern mit ab und versuchen, und das ist wirklich über Wochen, Monate wird ein Vertrauensnetz aufgebaut. Mittlerweile sind wir ziemlich bekannt, so in ein paar Städten, wir machen das ja deutschlandweit, und da gibt's jetzt so eine leichte Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, also die sagen, wir sind ganz in Ordnung, oder der Farid ist in Ordnung, mit dem kannst du dich anvertrauen. Darüber geht das einfach nur. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Eltern, obwohl sie sich jetzt nicht aktiv für die Bildung, für den Bildungserwerb der Kinder einsetzen, was deren Wünsche sind. Die meisten, also wirklich wollen 100%, so ein paar Zahlen habe ich noch im Kopf, 100% wollen wirklich für die Kinder einen guten Schulabschluss haben. 100% wollen, dass sie erfolgreich im Berufsleben sind. Auch, dass sie mit Freunden unterwegs sind. Der Anspruch ist oftmals ganz weit oben. Ich glaube, sie wissen gar nicht, wie sie in die Umsetzung am Ende des Tages kommen. Da finde ich, da müssen irgendwie Brücken geschlossen werden. Sie wollen auch, dass ihr Kind gut Deutsch spricht. Setzen Sie es dann zu Hause um? Nein. Ja, und deshalb meine ich immer dieses Händereichen oder Angebote machen. Aber das geht, soweit ich es weiß, aus meiner Erfahrung einfach nur über vertrauensbildende Maßnahmen.
Eine mutmachende Arbeit, die uns zeigt, es geht. Es mag oft ein anstrengender und langer Weg sein, aber am Ende ist mit viel Mut und Engagement alles möglich. Das ist auch eine Einstellung, die Björn Leng-Venus in seinen Alltag übernommen hat. Ansonsten könnte er seinen Job als Schulleiter mit ganz besonderen Herausforderungen gar nicht mit der Leidenschaft erfüllen, die wir jetzt bei ihm spüren werden.
Mein Name ist Björn Leng-Venus, Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter-Teichweg in Hamburg. Und Mut erfüllt, die Bildungsschere überwinden, ist eigentlich das Motto für uns jeden einzelnen Tages. Und damit Sie wissen, dass ich mich mit Bildungsschere und Alltag auskenne, muss ich ganz kurz unsere Schule vorstellen. Wir liegen in einem der sozialschwächsten Hamburger Stadtteile auf dem Dulsberg, haben 1600 Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zum Abitur aus über 80 Nationen, ein Drittel davon beziehen Sozialleistungen. Wir sind dazu Schwerpunktschule Inklusion, haben internationale Vorbereitungsklassen mit großen Teil Geflüchteten aus allen Teilen der Welt. Und sind aber gleichzeitig aktive MINT-Schule in verschiedenen begabten Projekten und einzige Eliteschule des Sports in Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 350 Hochleistungsathleten und gymnasialer Empfehlung. Alle diese Schüler sind absolut leistungsstark aus ganz anderen Bildungshintergründen und in ihrem Sport nationale Spitze. Und mehr Heterogenität geht eigentlich nicht. Und wir werden da ganz oft gefragt, wie wir das eigentlich schaffen. Wie wird man all denen gerecht? Wie macht man für alle gleichermaßen eine gute Schule? Und unsere Antwort ist immer natürlich Individualisierung und Differenzierung. Aber das Allerwichtigste ist, weil wir das so wollen, weil wir es alle zusammen hier ganz genauso wollen. Und Diversität ist ein Schatz und den leben wir. Und ich bleib mal bei Schule. Das ist das, womit ich mich auskenne. Schule ist die einzige Institution, die alle Kinder erreicht. Und das ist unsere Chance. Und die Menschen, die Konzepte, die Haltung und das Umfeld machen den Schulalltag. Und das müssen wir immer wissen. Und Schule muss ein guter Ort sein. Das ist so ein bisschen unsere pädagogische Leitlinie. Hier sehen Sie unser Parkettbaustein-Festival, das wir einmal im Jahr feiern mit 50.000 Parketthölzern, wo alle zusammen den ganzen Tag riesige Bauwerke bauen. Und dieses ein guter Ort sein stammt aus einem Schülerprojekt. Da wurde mal gefragt, welches ist dein bester Ort in deinem Leben? Und da wurde alles genannt. Die Heimat, der Ort am Strand, das eigene Bett, sogar ein Fußballstadion. Was nie genannt wurde, war Schule. Und das ist doch was für ein Armutszeugnis für Schulen, dass wo Menschen noch so lange Zeit jeden Tag in Schulen verbringen. Und wir sind davon pädagogisch getragen, Schule, wenn ich zu den besten Orten zu machen, dann aber zu sehr, sehr guten Orten zu machen. Und das versuchen wir an vielen Stellen des Schulalltags. Unser Motto ist Be Part. Und denn bei aller Heterogenität, die wir haben, sind wir eine Schule mit vielen Puzzleteilen. Und so werden unsere Schüler zum Beispiel zu Biparten ausgebildet und werden damit Gestalter des Schulalltags. Und wir haben dieses Motto Be Part überall im Schulalltag und nicht nur in den Handgelenken. Ich habe das mal so umgebunden. Diese Armbänder mit Be Part tragen viele unserer Schüler. Und bei der Finne-Show, die Sie hier als Bild sehen, die einmal im Jahr stattfindet, im größten Kino der Stadt in Hamburg, kommen wir zusammen und feiern das Schuljahr am letzten Schultag vor den Sommerferien normalerweise. Da wird dann geehrt und da wird gesungen und da wird getanzt und es werden Be Part-Bänder verteilt für Menschen, die ganz tolle Dinge im Schulalltag gemacht haben. Das kann sein, dass man einem kranken Freund Materialien nach Hause gebracht hat. Es kann sein, dass man einen deutschen Meistertitel als Sportler gewonnen hat. Aber es kann eigentlich jede einzelne Leistung sein. Die wird immer vorgeschlagen von Mitschülern und Lehrern. Und wir verteilen dann dort diese sozialen Ehrungen. Und das ist dann immer ganz schön. Insgesamt ist das absolut wichtig, dass wir zusammenpassen, die Puzzleteile. Also wenn im Nachbarraum der Sportler eine Flüchtlingsklasse sitzt und ein Schüler dort 4 Jahre aus Syrien zu Fuß nach Hamburg gewandert ist und dabei einen Teil seiner Familie verloren hat, dann relativiert das sportliche Erfolge und relativiert auch verlorene WM-Finals. Und gleichermaßen lernen wir alle voneinander. Die Sportler, die große Veranstaltungen für unsere anderen Schüler machen, zum Beispiel alternative Dulsberger Spiele hier, und die Nicht-Sportler, die mit zu Jugend trainiert für Olympia in einem Fanbus fahren und von Halle zu Halle reisen und dort anfeuern. Und wenn dann unsere Badmintonspieler deutscher Meister werden, fühlt sich jeder einzelne Grundschüler, jeder einzelne Schüler, der mitgefahren ist, selber als deutscher Meister. Und das ist absolut wichtig für uns. Und wenn man überlegt, wie schaffen wir es, gute Schulen zu bauen, dann zeigt man ja ganz oft auf andere. Und ich habe einfach ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich von Schulen erwarte oder die für uns so ein Fahrplan sind. Wir brauchen Schulen mit einer pädagogischen Identität, mit einer Haltung zur Schule. Wir müssen Beteiligung und Teilhabe ermöglichen. Wir müssen Schulklima gestalten. Wir müssen Defizitorientierung verändern. Ich sage unseren Kollegen, wenn ihr anruft bei Eltern und euch beschwert, müsst ihr gleichzeitig ein anderes Elternteil anrufen und es loben. Und dieser Moment, wo man das erste Mal Eltern anruft und sagt, ihr Kind hat heute übrigens was ziemlich Großartiges getan. Es ist für einen anderen aufgestanden. Es hat ein tolles Referat gehalten. Das verstört am Anfang die Eltern, aber die fühlen sich hinterher richtig gut und so findet man plötzlich Kontakt zu Eltern. Wir müssen Erlebnisse schaffen. Sie sehen dort unser neuestes Lockdown-Stück. Wir haben gesagt, wir machen nicht mehr Dudesberg Late Night Show, die zentriert auf mich war. Wir haben hier Schüler im Moment vor Ort. Wir senden im Moment jeden Tag um 16.30 Uhr Lockdown Live, unser Radio. Und da machen immer ein Schüler zusammen mit einer Lehrerin oder andersrum für eine Show pro Woche verantwortlich. Und Schüler können grüßen und wir kommen in die Wohnzimmer unserer Schulgemeinschaft. Und das ist in dieser Zeit so wichtig, weil wir große Angst haben, gerade in dieser Corona-Zeit, dass Bipart wegbricht. Und wir müssen guten Unterricht machen und wir müssen gut vorbereitet sein und wir müssen die besten Lehrer haben. Wir dokumentieren unsere Sachen und hinterher kriegen Sie ja Unterlagen zugeschickt. Ich habe hier ein paar Links zusammengestellt. Wir haben eine Zauberflöte, weil kulturelle Teilhabe ist so wichtig für unsere Schüler, die normalerweise eben nicht in die Oper gehen. Und wir haben die Zauberflöte Made in Dulzberg als kleinen Film mit unseren Grundschülern gemacht. Es ist so zauberhaft, wie die eintauchen. Und es gab da ein Schlüsselmoment. Wir haben mit der Staatsoper in Hamburg zusammengearbeitet. Die kamen in die Klassen und haben die Hauptstücke unseren Schülern beigebracht. Und dann haben wir ein Casting gemacht auf der Bühne der Staatsoper. Und da war Ahmed in der dritten Klasse, der sagte, mein Name ist Ahmed, ich bin in der dritten Klasse und ich singe jetzt den Papageno aus der Zauberflöte. Und er stand dort mit seiner Jogginghose auf der Bühne und fing an zu singen. Und das ist der Moment, wo wir wissen, dass Schule funktioniert. Weil wir brauchen starke Schulen, weil starke Schulen starke Menschen machen und starke Menschen starke Abschlüsse. Und wir brauchen starke Abschlüsse, um diese Gesellschaft, die Bildungsschere klein zu bekommen. Aber ich habe auch noch Forderungen am Bildungsminister. Schulen müssen gut ausgestattet werden und Schulen müssen mit Platz bedacht werden. Wir haben einen Neubau hier vor unserer Tür und wir streiten im Moment um jeden Quadratmeter. Es geht dann um 6 Klassenräume für Naturwissenschaften. Wir haben 1600 Schüler, wir sind im MINT-Programm drin. Wir brauchen eigentlich, wenn was gebaut wird, brauchen wir Forschungszentren für unsere Schüler. Ein Hamburger Arzt hat mal gesagt, man erkennt dran, was Bildung in Deutschland wert ist, wenn man sich Schultoiletten anguckt. Und das finde ich total wichtig. Gehen Sie auf eine Schultoilette und dann wissen Sie Bescheid. Es ist furchtbar. Wir müssen Ressourcenfragen in allen Bereichen Wohlwollen klären. Ressourcen sind nicht ein und alles, aber sie helfen an so vielen Stellen. Sich um Quadratmeter in Dulzberg zu streiten, wo kein Elternteil einen Balkon hat, ist total verrückt, dass Quadratmeter weggenommen werden vom Schulhof, um dort Häuser zu bauen. Das ist schwierig und das macht die Schere immer größer. Wir müssen Bildungspläne entzerren und Wichtigkeiten neu ordnen. Worum geht's eigentlich in dieser Welt? Wir müssen alle zusammen den Schulen den Rücken stärken und Schulen Selbstverantwortung geben, ihre Konzepte zu leben und auch da mutig sein, gute Sachen zu machen und die Lehrerausbildung reformieren, weil nämlich die besten Leute Lehrer werden müssen und dazu gehört eine Lohngerechtigkeit und damit meine ich nicht die Lehrer, die gut verdienen, aber wir haben hier Erzieher, die auch in den Kitas sind und wir haben Sozialpädagogen und die verdienen eigentlich zu wenig, um gute Arbeit mit Kindern zu machen. Und ein afrikanisches Sprichwort sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wir alle sind das Dorf in Deutschland. Wir brauchen sie alle. Wir brauchen die Stiftungen, wir brauchen die Vereine, wir brauchen aber das bürgerliche Engagement auch in diesem Land. Und wir brauchen die Wirtschaft, weil die Dinge und die großen Projekte, hier sehen Sie zum Beispiel eine neue Show, die wir gerade gedreht haben mit unseren Zweitklässlern, die konnten eine ganz eigene Show machen. Das sind Dinge, die Geld kosten und wo wir auch wieder Ressourcen benötigen. Und was können wir alle tun? Also die Forderung an Sie alle, die hier zugucken, Schulen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können nicht sagen, die Schulen machen das nicht richtig, sondern wir müssen alle Verantwortung übernehmen. Wir brauchen verschiedene Professionen in Schulen und wir müssen Lehrer gesellschaftlich stärken. Der Moment, wo wieder auf Lehrer als faule Säcke gezeigt wird oder auch in der Pandemie, am Anfang war es einfach, aber später wurde gesagt, naja, wir können doch die Sommerferien streichen, die Lehrer haben eh nicht gearbeitet. Unsere Kollegen sind zum Teil zusammengebrochen, weil sie den ganzen Tag und nachts durchgearbeitet haben. Und Schulen müssen gesellschaftlich gestärkt werden. Schulen sind richtig gute Orte und machen richtig tolle Sachen. Und das muss man erzählen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen von früher und sagt, ich bin das geworden, obwohl ich in der Schule war. Wir müssen erzählen, dass wir es geworden sind, weil wir in Schule waren, weil wir tolle Leute hatten, die uns geprägt hatten. Und es ist wichtig, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Und da müssen wir helfen. Und Eltern vertrauen Kindern und Lehrern. Und die Lehrer sind nicht immer schuld und die Kinder sind nicht immer schuld. Wir müssen das zusammen hinbekommen. Und ich bitte alle, Schulen zu hospitieren. Hier sind viele, die nicht aus Schulen kommen. Gucken Sie sich Schulen an, was da im Moment los ist. Es lohnt sich, wie man an diesen Bildern sieht. Unser Imkerkurs, unsere aktive Pause, unsere verschiedenen Fahrten.
Auch Anna Bartel geht den Unterricht ganz anders an. Mit viel Mut musste sie das Konzept Schule nämlich in ihrer Ready School of Digital Integration ganz neu denken, um ihre Schüler zu erreichen. In der Mehrheit sind das nämlich geflüchtete Frauen.
Viele von denen wohnen in Flüchtlingsheimen in Deutschland. Und da gibt es meistens, wie Björn schon erwähnt hat, kein Internet. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie können wir Digital Literacy an Frauen beibringen, die kein Laptop haben und kein Internet und isoliert sitzen in Flüchtlingslager. Aber wir haben das geschafft. Wir haben es irgendwie hingekriegt, Laptops in den Flüchtlingsheimen zu bringen. Dank Vodafone haben wir dann auch mit Hotspots arbeiten können. Und dann ganz viele Kinder, muss ich sagen, die saßen mit deren Mütter auf ein Sofa irgendwo in ein Flüchtlingsheim und haben die Mütter beigebracht, wie komme ich überhaupt in einen Zoom-Termin rein. Es geht. Wir haben auch sehr, sehr viel experimentiert mit WhatsApp und YouTube-Videos gedreht und dann über WhatsApp tatsächlich Unterricht gemacht. Es geht, wenn man es will. Was ist Ready School? Es ist eine Programmierschule, es ist eine Tech-Schule für Geflüchtete und Migranten. Ich habe das 2015 in Deutschland gegründet, weil ich habe als Dänin, ich bin auch Ausländer in Deutschland, ich habe mich natürlich gefragt, wie kann es sein, dass ich mit einem dänischen Reisepass viel mehr schaffen und mich besser integrieren kann als die Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland kam. Und deswegen habe ich mehrere Flüchtlingsheime 2015 besucht und dort habe ich einen wunderbaren Mensch kennengelernt, der Mohammed, der Programmierer war aus Irak. Aber Mohammed konnte natürlich nicht mit einem Laptop unter seinen Arm nach Deutschland kommen. Und er war ganz traurig, weil er konnte nicht weiter programmieren. Und wenn man nicht weiter programmieren kann als IT oder Programmierer, dann verliert man sehr, sehr schnell seine Fähigkeiten. Und ich weiß, dass es im Moment 84.000 offene Stellen in der deutschen IT-Branche gibt. Und jedes Jahr verliert die deutsche Wirtschaft so ungefähr 6 Milliarden Euro, weil wir nicht genug Zugang zu Tech-Talente haben. Und das war für mich eigentlich die Möglichkeit zu sehen, wie schaffen wir ein Win-Win, dass die geflüchteten Menschen, die hier nach Deutschland kommen und Lust haben, hier sich zu integrieren und zu arbeiten, wie können wir die richtige Tech-Fähigkeiten, Soft-Skills und das richtige Netzwerk, professionelle Netzwerk, die zur Verfügung stellen, dass die dann in die deutsche Wirtschaft relativ schnell arbeiten können. Das war der Idee. Wie fängt man mit sowas an? Ich habe in Facebook einfach einen Post geschrieben und gesagt, wenn ich eine Flüchtling- oder eine Programmierschule für Geflüchtete gründe, wer kann helfen? Ich wusste gar nicht, ist es eine gute Idee? Aber am nächsten Tag habe ich gesehen, dass 20, 30 Menschen haben sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ich kann Unterricht machen, ich habe Räumlichkeiten, ich habe Laptops oder ich habe keine Ahnung, aber ich kann richtig gut Kuchen backen. Und ab und zu bringt Essen ja auch Menschen zusammen. So haben wir angefangen. Innerhalb von einer Woche hatten wir unsere erste Webseite. Innerhalb von einem Monat haben wir mit Unterricht angefangen. Dann haben wir gesehen, Mensch, das ist alles ehrenamtlich, geht gar nicht. Wir arbeiten viel zu viel, es geht Richtung Burnout. Also müssen wir ein gemeinnützige GmbH gründen. Haben wir 2015 geschafft und sind jetzt in unserem fünfte Jahr unterwegs. Wir haben mit High-End-Tech-Skills angefangen, aber haben natürlich gesehen, dass Technologielernen ist, wir brauchen viele verschiedene Kompetenzen. Und für viele geflüchtete Menschen ist es nicht unbedingt das Wichtigste, Programmieren zu lernen, sondern überhaupt zu lernen, wie funktioniert ein Laptop. Und deswegen haben wir mit mehreren Digital Literacy Programme angefangen, insbesondere weil unser Ziel war, auf jeden Fall 50% Frauen in unserer Kurse zu haben. Aber wir haben vieles gelernt, wie kriegt man geflüchtete Frauen in unsere Programme. Und das Allerwichtigste war, wir müssen Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Dann haben wir Kinderbetreuung organisiert, aber dann haben wir gesehen, Mensch, Kinderbetreuung ist schön, aber Tech-Unterricht für Kinder ist noch schöner. Deswegen haben wir mit einem Kinderprogramm angefangen. So ist es die ganze Zeit weitergelaufen. Wir haben viel gelernt, versucht, zu jeder Zeitpunkt viel Feedback einzuholen, dass wir konnten unsere Kurse verbessern. Und 2019 kam Gisbert Rühl, der Geschäftsführer von Glöckner & Co., zu mir und hat gesagt, Anne, wir arbeiten in Marxloh seit 5 Jahren. Wir arbeiten mit 5 Schulen zusammen und machen dort ein großartiges Musikprogramm. Aber könnten wir vielleicht miteinander ein Tech-Programm für Kinder in Marxloh anfangen? Und ich habe gedacht, jetzt mit Ja-Hut an und sagen, okay, das machen wir. Ich wusste gar nicht, wie ist das möglich? Ist es realistisch? Aber ich glaube, wir brauchen einfach mehrere Leuchttürme in Deutschland, die zeigen, dass es möglich ist. Und dass es möglich ist in Hamburg oder in Berlin oder München, das kann ich mir gut vorstellen. Aber für mich war es wichtig zu zeigen, dass wir schaffen das auch in Marxloh. Weil wenn wir das richtig gut tun in Marxloh, dann kann Berlin nicht nachher kommen und sagen, ja, das geht nicht in Berlin. Deswegen haben wir angefangen. Wie haben wir angefangen? Zuerst haben wir der Bürgermeister, der Geschäftsführer von Glöckner, 5 Schulleiter und mehrere Lehrer zu einem Workshop zusammengebracht, um überhaupt diese Idee zu besprechen. Dann haben wir ein Green Light bekommen. Danach haben wir einen Tag die Schulleiter und 10 Tech-Lehrer zusammengebracht und gemeinsam in so einem Co-Creation-Prozess wirklich die Kursen miteinander entwickelt. Danach, innerhalb von 2 Monaten, haben wir dann angefangen mit den Kindern. Weil für uns ist diese Co-Kreation extrem wichtig. Und deswegen haben wir in jede Klasse die Kinder zusammengebracht und hat gefragt, wir fangen mit IT-Unterricht an. Nach so einem Jahr, wo wollt ihr eigentlich sein? Was ist eure Wünsche? Was ist eure Träume? Wie können wir das gemeinsam gestalten? Da haben wir gelernt, wir möchten richtig gerne über Roboter oder 3D-Druck oder so weiter. Das hätten wir gerne dabei. Dann haben wir das zusammengebracht, gemeinsam gestaltet, Unterricht gemacht. Und am Ende von so einem großen Kurs machen wir immer ein Demo-Day, ein bisschen ähnlich wie Björn das in Hamburg macht, dass wir bringen die Studenten zusammen, wir laden die Eltern auch ein, dass die Kinder deren Projekte vorstellen können. Jetzt nach einem Jahr unterrichten wir im Moment in 4 Schulen in Marxloh und unterrichten ungefähr 295 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was sehr schön ist. Und das ganz Besondere ist, wer sind die Lehrer? Weil IT-Fachkräfte sind immer eine schwierige Herausforderung. Und bei uns ist es extrem wichtig, dass die Lehrer eine Rollenmodellfunktion haben. Das heißt, wir arbeiten mit 3 Frauen zusammen, die alle Migrationshintergrund haben, auch Flüchtlingshintergrund, und die stellen wir ein als Lehrer, weil dann können wir alle die Mädels zeigen, dass IT ist auch für Frauen. Ich bin eine weibliche Gründer von einer Tech-Schule. Natürlich ist Technologie auch etwas für Mädels und für Frauen.
Du das war bisher jetzt schon ganz schön viel Leidenschaft, gleich dreimal, mit viel Mut, mit viel Motivation. Aber wie immer bleibt natürlich die Frage, wie setzen wir das am besten um? Wo kommt der Mut her, um zu verändern? Wie ziehen wir unsere Schule mit durch so einen Prozess der Veränderung? Und welche Leute müssen wir dazu mit ins Boot holen? Björn Lengvenus sagt mit seiner Erfahrung, einfach erstmal machen.
Ja, das hat verschiedene Ebenen, die Frage. Also zum einen ist es die Frage, welche Menschen werden zum Beispiel Schulleiter in Schulen in Deutschland? Ich finde, dass der Führungsnachwuchs nicht besonders gut ausgebildet wird in Deutschland. Und ich weiß, dass die Hereo-Stiftung das großartig macht, aber wenn ich sehe, wie unsere Beurteilungen in Hamburg gelesen werden, die wir über unsere Kollegen schreiben, da wird nie jemand angesprochen, obwohl ich schon viele Male reingeschrieben habe, das wären auch tolle Schulleiter. So, also ich glaube, das müsste man noch viel strategischer machen. Also die Menschen, die sich bewerben, müssten einfach viel, viel mutiger sein. Aber zum Mut gehört eben auch Unterstützung, das, was ich im Vortrag eben auch hatte. Wenn man dreimal mutig ist als Schulleiter und dann kommt die Schulaufsicht und sagt, so geht's aber nicht und sie haben jetzt hier wieder Regeln gebrochen oder sonst irgendwas, werde ich immer weniger mutig. Und ich glaube, wir benötigen Mut, und zwar sehr viel Mut, uns auch über Regeln hinwegzusetzen, dass was man ja hier nicht offiziell sagt, aber was einfach so ist, dass viele Dinge gemacht werden, die immer am Rande sind, aber wo wir mit ganzem Herzen sicher sind, dass das pädagogisch sinnvoll und wichtig und unbedingt notwendig ist. Das kann man nur machen, wenn man Mut hat und wenn man Unterstützung zu dem Thema hat. Und dann kann man Schulen verändern. Und unser Motto ist da einfach, wir machen einfach. Wir glauben daran, dass Dinge gut sind und dann tun wir das. Und wenn wir dann hinterher irgendwie eine Anfrage bekommen oder dazu was sagen sollen, dann versuchen wir das zu erklären. Und notfalls halte ich auch meinem großen Rücken dafür hin. Aber tatsächlich kommen kaum Anfragen, sondern die meisten haben schon Vertrauen, dass das, was wir tun, gut ist. Aber dafür braucht es auch Leute, die sich das trauen wollen und die eine Vision von Schule haben.
Denenesh Sode sagt auch, bei den Menschen ansetzen. Es braucht einfach Menschen mit ganz viel Leidenschaft.
Ich kann mich jetzt Björn eigentlich nur anschließen. Das Beispiel hinkt vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn ich zum Bäcker gehe, der schlechte Brötchen backt, ich kriege ihn nicht dazu, bessere Brötchen zu backen. Ja, das geht einfach nicht. Also es fängt immer beim Individuum am schlussendlich an. Eine Leidenschaft für den Beruf und für den Auftrag, den wir in der Schule als Schulleiter in der Gesellschaft haben. Ja, mit dieser Leidenschaft voranzugehen. Und ich glaube, was ich unter anderem in diesem Jahr, das möchte ich vielleicht nochmal als Zusatz bringen, noch gelernt habe, ist Zusammenschlüsse. Bündnisse, Empowerment, also diese ganze Black Lives Matter Sache zum Beispiel, da gibt es bei uns jetzt unter den Black Lives Matter Frauen ein großes Empowerment, und das wünsche ich mir eigentlich mit den ganzen Stiftungen nicht gegeneinander, sich nicht ausboten, sondern Informationstransparenz. Wie hast du das gemacht? Wie macht ihr das in der Stadt? Wir arbeiten ja auch mit Fashions in ganz vielen Städten. Überall sind die Bedingungen alle ein bisschen anders, aber es geht. Ich glaube, es geht darum, ein Netz zu spannen über das ganze Land. Und das ist wie so ein Auffangnetz, wenn du auf balancierst, ja, wie im Zirkus, du brauchst unten das Auffangnetz, und das können wir sein.
Ich kann wahrscheinlich nur eigentlich ergänzen, wir haben auch den großen Glück, dass wir arbeiten nur mit denen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten. Aber ich glaube, in jedem Entwicklungsprozess, es muss natürlich mit Empathie anfangen und Interesse. Und wenn man unbedingt mit diese Schulleiter arbeiten müssen, die keine Lust haben, dann muss man wahrscheinlich irgendwie mit denen einen Kaffee trinken und fragen, wie läuft es bei euch? Wo sind die Probleme? Wo sind die Herausforderungen? Und einfach mit vielen Fragen ankommen und neugierig sein. Ich hoffe, dass diese Schulleiter auch irgendwie irgendwo Visionen haben oder Träume haben, oder dann muss man irgendwie hoffentlich dazu kommen. Aber ich glaube, jede Entwicklung fängt einfach mit einer Beziehung an und dass man miteinander spricht.
Und woher kommen diese Menschen mit ganz viel Leidenschaft? die fallen einfach nicht meistens so vom Himmel. Wir müssen sie selbst fordern und fördern.
Ich sitze hier jetzt alleine, aber diese Schule oder Bildung kann niemals allein gestalten. Ich habe das große Glück, dass ich in den letzten 3 Jahren 150 Kollegen einstellen konnte. Und wir fangen schon mit Honorarkräften als Studenten an im Bachelorbereich und arbeiten mit denen lange zusammen, gehen mit denen ins Referendariat und dann übernehmen wir sie als Kollegen, weil wir wissen, dass das funktioniert und dass die sich hier wohlfühlen und dass sie in die gleiche Richtung denken. Und was, glaube ich, in allen Stellen unserer Gesellschaft wichtig ist, ist Selbstwirksamkeit. Wir übergeben ganz viel Verantwortung für Projekte an Kollegen. Und wir haben eine große, also ein 5x4 Meter große Skizze bei uns hier im Kulturhof hängen, wo drauf steht, wer für was wie verantwortlich ist. Und wir haben insgesamt 120 Kollegen in Schulentwicklungsprojekten. Und ich sage immer ein bisschen, also es klingt wie ein Witz, ist aber gar nicht so. Ich habe schon längst den Überblick verloren, welche Projekte und was hier alles so läuft. Dann lachen immer alle, aber eigentlich stimmt es. Also es passieren so viele Sachen und so großartige Dinge. Und ich sage den Kollegen immer, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt ihr sie um. Wir sorgen für Zeit und wir sorgen auch für Geld. Und dann los. So. Und dann gibt es einfach richtig viele Leute, die ihre Vision von Schule dann auch leben.
Diese Leidenschaft, die müssen wir, glaube ich, alle erstmal verarbeiten, die wir heute in dieser Folge gehört haben. Das waren ja auch nur 3 Beispiele von ganz vielen muterfüllten Menschen, die wir in Deutschland auch im Schulsystem haben. Das war allen Gästen in dieser Folge wichtig zu unterstreichen. Es gibt so viele gute Schulen, viele motivierte Lehrer oder Stiftungen, die mutig Neues ausprobieren und neue Wege gehen. Genau diese Schulen und diese Lehrer und diese aktiven Menschen, die gilt es weiter zu unterstützen und natürlich auch alle die, die sich erst auf den Weg dahin machen. Seid mutig, bleibt mutig. Das wünscht sich auch unsere Vorsitzende Beate Herrius.
Mut macht mir ja ganz ehrlich diese Runde hier. Ich weiß, dass manche auch ausgebrannt sind. Es können auch persönliche Situationen sein, die das verschuldet haben, dass es eben nicht diese nur, wie Herr Wittig sagte, nicht nur diese hochmotivierten, engagierten Leute gibt, die ideenreich sind, weil sie aber auch nicht das Umfeld so haben. Aber ihr alle habt mir total viel Mut gemacht und auch der ganze Zuhörerkreis heute Abend. Und das finde ich toll. Natürlich fehlt uns Nähe, aber ich finde auch, wir haben sie erlebt und wir haben uns auf diese Art und Weise kennengelernt. Björn hatte ich, wir hatten zusammen eine Talkrunde und dann wird immer mehr da draus. Und das macht mir Mut, dass es so viele gibt, die Lust haben, etwas in die Hand zu nehmen und die nicht mehr Angst davor haben, ach, es geht doch nicht und es darf man doch nicht und es traut sich keiner. Ich finde, es trauen sich mehr Menschen und das macht mir Mut.
Wir Mutigen sind nicht allein und Mut ist ansteckend. Genau deshalb heißt unsere nächste Folge auch Mut einander. Einfach diesen Podcast abonnieren und in Zukunft nichts verpassen. Und bis dahin immer daran denken, die Mutigen bekommen immer viel zurück. Zeigt auch diese Geschichte von Björn Lengvenus.
Wir haben ein Projekt, das heißt Mission Impossible. Da geben sich die Kinder selber Aufgaben. Die sind so 15, 16 und sie suchen sich irgendwas. Das machen viele Schulen, Herausforderungen. Und ganz oft werden Wanderprojekte, also sie laufen ohne Geld von Hamburg an die Ostsee in 4 Tagen und müssen dann nachts irgendwo übernachten und müssen das sich organisieren. Und ich habe das erste Mal vor 12 Jahren gemacht und dort sind 3 Jungs von Hamburg an die Ostsee gelaufen und haben da so einen kleinen Film mitgeschnitten und waren total aufgeregt und die Eltern mussten vorher von mir überredet werden, dass sie das ihren Kindern ruhig zutrauen können. Und ich habe letztes Jahr eine Postkarte bekommen von einem aus Australien und der schrieb mir, was mit einer Wanderung an die Ostsee anfängt, ist in einem Jahr in Australien gemündet und ich sage einfach nur Danke.
Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de.